das Reinheitsgebot des Bäckers, Salz, Mehl, Hefe, Wasser. Ja. Und fertig. Da komme ich als Bäcker natürlich fast ein Vögel über. Mhm. Wenn du nicht Chemiker bist oder Laborant oder für Schluss ein Giftmischer bist, weißt du ja gar nicht, was da alles drin hat. Kannst du gar nicht kaufen, was du willst. Wenn du heute ein Bierbrot gehst, kaufen, irgendwo in einer, bei der Migros oder vielleicht bei wem, musst du mal lesen, was steht da alles hinten dort.
All die Geschichten über Altstädte ein bisschen.
Let's go, Bier.
Du kennst jedes Gästchen. Was bedeutet die Altstädte für dich?
Das ist gut.
Stadtgeschichten. Ein Podcast über Altstädte und vor allem von den Menschen, die hier die Altstädte Spuren hinterlassen haben und es immer noch machen. Wir lassen die Leute einfach reden und darum ist jede Stadtgeschichte einzigartig. Unser heutiger Geschichtenverzähler heisst Pius Rist. Jeder kennt ihn. Er ist in der dritten Generation Bäck und hat jetzt gerade seine Bäckerei Rist erfolgreich weitergeben. Er ist ein grosser Mann mit einem mächtigen Schnauz. Der und seine unglaublich feinen Berliner sind sein Markenzeichen. Er ist in Altstädte geboren und im Städtli aufgewachsen und hat darum ganz sicher ganz viel zu erzählen. Er sitzt jetzt hier bei mir am Tisch und hat ganz viele Blätter und Unterlagen mitgebracht. Es raschelt und duckt noch. Und der Pius ist bereits ein bisschen in seinem Element und top vorbereitet. Ich würde ihm eigentlich jetzt gerne eine Frage stellen, aber das ist mit uns irgendwie gerne nicht nötig. Ich stelle jetzt einfach ein Pius sein Mikrofon an und fertig los.
Ich habe dann eben hier noch altes Zeug für gesucht, die natürlich zum Teil sehr interessant sind, weißt? Ich sage jetzt nur, da ist zum Beispiel, muss ich dir mal vorstellen, da ist ein Zeugnis, das ich habe, wo der Johann der Heinrich Rist geschrieben hat, 1907. Ja. Hat er da ein Zeugnis geschrieben von einem Lehrling, der bei uns war.
Ein Arbeitszeugnis?
Ein Arbeitszeugnis, der hat Lehr gemacht.
Okay.
Und jetzt musst du hören, das ist jetzt das Beste. Jetzt ist, wir haben einen Prospekt. Wir haben einen Prospekt und der Prospekt, den haben wir einmal gedruckt gehabt, Rist aktuell.
Ja.
Und das ist ein Foto von 1907. Und da stehen drei Buben dort. Das ist ein Wagen voll Brot und der Kleine dahin ist mein Vater. Okay. Und das sind seine zwei Brüder. Das ist der Großvater und das ist die Großmutter und da stehen drei Becken. Jetzt musst du mal hören. Das ist ein Witz. Es ist der Frühling. Eine alte Frau in den Laden kam mit der Töchter. Ich habe gemeint, sie hat gesagt, Hauser. Dann bin ich vorgegangen und zu dieser Herren gesagt, sie hat gesagt, jetzt müssen wir etwas Verrücktes erzählen. Irgendwo hat sie, hat ihr jemand das Bild gezeigt. Und der in der Mitte sei ihr Grossvater. Das ist das Hedlmeier.
Von diesen drei Becken,
die jetzt da gesehen. Das habe ich auch nicht gewusst, weißt du? Und das ist das Zeugnis, das er hier bekommen hat. Da kannst du Vögel.
Hast du denn von dieser Enkeltochter
gesehen? Nein, da habe ich bei mir daheim in den Akten vom Vater altes Zeug, weißt
du? Und da bist du dann extra recherchieren nach dem Besuch, den du hast. Und hast du dir da dann schicken oder wie?
Da habe ich ihr geschickt. Ja. Aber da, ich habe nicht gewusst, dass da das Hedlmeier ist. Ich habe wohl gewusst, dass ein Hedlmeier bei uns die Lehre gemacht hat.
Ja.
Aber ich habe natürlich sonst von dem nichts gewusst. Weißt, ich hatte noch ein paar, aber das ist ja wahrscheinlich noch interessant. Weißt, ich hatte noch ein paar alte Rechnungen. 1908, wo es Bäuerli verkauft haben. Das ist ein Originalrechnungsstock für 8 Rappen.
Zeig mal. Jetzt sieht man hier ganz genaue, von Hand geschriebene Auflistung. 40
ja.
Bürli da, 45 dort, 8 Rappen pro Bürli.
Ja, ja. Und jetzt musst du mal schauen, da habe ich noch einen hergeschrieben.
405 Bürli sind da insgesamt.
Ja.
Für 35 Franken. Und heute, und hast du jetzt da neu, da wäre jetzt der aktuelle
Preis. Das ist der aktuelle Preis.
Also, damals hat es 35 Franken gekostet, die über 400 Bürli, und jetzt sind wir bei 600.
Ja. 600 Franken. Und schau mal, da hast Juli 35, Da haben sie die Schulküche, katholische Schulküche, haben sie Eier verkauft. 75 Eier Stock für 11 Rappen.
Für 8 Franken hat man 75 Eier gekauft.
Ja, ja. Ja, ja.
Ja.
Und das ist jetzt eine Rechnung von 1922. Weißt du, jetzt noch die Suppenanstalt gegeben, da haben die Kinder, also weiss ich natürlich nicht mehr, da weiss ich einfach überliefert, was mir der Vater erzählt hat.
Ja.
Da hat es einfach die Schulsuppe gegeben, die Kinder da vom Kornberg oder von mir woher kamen, vom Kieler runterlaufen, die haben ja mittags nicht können heim, bis um 1:30 die Schule wieder angegangen ist.
Mhm.
Und dann hat es Schulsuppe gegeben, dann hat es Suppe bekommen und der Bühli dazu. Und darum schreiben die da immer Suppenanstalt, weißt
du? Die Suppenanstalt. Und dann habt ihr teure Lieferer?
Dann oder da, wir haben da können liefern, dann musst du mal schauen, anstatt Altstätten. Haben die geschrieben, hier.
Ja. Sensationell.
Ja, das ist verrückt, das ist so altes Zeug noch findest, weißt du? Denke ich mir immer, Gott, das ist ja unglaublich, gell? Ich kann es nicht lesen, aber ich habe da übersetzt.
Ah, schau jetzt. Da ist einer vorbereitet.
Der Zeugnis, der Unterzeichnete bestätigt, dass August Sedlmayr von Steinhausen, Gemeinde Oberbüren, während 1,5 Jahren vom 22. Januar 1906 bis 7. Juli 1907 bei uns als Bäcker in Dienst gestanden hat und während dieser Zeit die Bäckerei ganz selbstständig zu unserer vollsten Zufriedenheit geführt hat. Er war in seinem Beruf wirklich sehr tüchtig und fleißig und kann als ganz selbstständiger Arbeiter aufs Beste empfohlen werden.
Oh wow. Das ist ein Spitzenzeugnis, oder?
Ja, aber weißt, vor allem wenn du das Alter anschaust, dann denke ich, Gott, für die 1907.
Und da ist ja noch unterstrichen zur vollsten Zufriedenheit. Ist da noch deutlich unterstrichen.
Ja. Weil das war ja mein Grossvater, der Heinrich Christ, oder?
Ja.
Und der ist im er ist irgendwo 1800 irgendetwas geboren und ist 1926 gestorben. Und mein Vater war hier 23. Gewesen.
Aha. Und hat man es über. Oder dürfen.
Ja, mein Vater war ja gar kein Bäcker.
Aha.
Mein Vater hat in der Kreditanstalt unten die Lehre gemacht als Banker. Und ist 3 Jahre dort unten geblieben. Und nachher ist er unglaublich. Nachher ist er auf Zürich bei Julius Baer Bank und ist dort 4,5 Jahre Anlageberater. Gewesen. Okay. Julius Baer.
Ja.
Und ich habe dort das Originalzeugnis von Julius Baer, wo es geschrieben hat, Herr Pius Rist von Altstetten habt irgendwie. Und dann ist eben der Großvater gestorben. Das ist eine komische Familiengeschichte. Es waren 3 Buben. Mein Vater, der hatte 2 Brüder. Einen hat Bäcker gelernt, der Ignaz, und der andere hat studiert und war Jurist. Das war das Roste Bezirksamt, der Konrad. Und der Ignaz, der jetzt das Geschäft übernehmen, hat eine Frau kennengelernt in St. Gallen, von der Bäckerei Engler an der Tiefnerstrasse, und hat dort reingeheiratet und hat der Großmutter gesagt, er will nicht zu Altstetten bleiben, und ist dort reingegangen und hat nachher die Bäckerei Engler als Bäckerei Rist geführt. Es war noch lange angeschrieben, die Bäckerei Rist dort drin. Und nachher hat die Großmutter mit 2-3 Bäckern und bis 2 Verkäuferinnen da weitergeführt. Und dann, wie sie älter waren, hat sie gesagt, jetzt müssen wir alles verkaufen. Da hat mein Vater anscheinend das Gefühl gehabt, dass er Schaden hat, der Kündenbär, und ist auf Altstetten gekommen. Brötli Bach. Ich habe Kaufverträge von 1887, wo mein Grossvater das Haus neben unserem Haus verkauft hat. 1887. Und da hat man noch nicht geschrieben, gegen Osten oder rechts angrenzend an. Da hat man geschrieben, Liegenschaft grenzt am Morgen gegen Liegenschaft 516. Am Mittag hinteren Teil Kantonalbank, gegen Abend Drei König und gegen Mitternacht Rathaus.
So hat man die Himmelsrichtungen.
Ja.
Ich habe eigentlich zuerst mit der Frage anfangen, wer du überhaupt bist, Pius. Warum kennen die Leute hier Zahlstätten? Oder warum kennt man die da? Wer bist du? Die scheint ja richtig mit Altstädten verbunden zu sein, die Familiengeschichte.
Ja, der ist irgendwo 1885 eingebürgert worden. Er ist von Weingarten gekommen, im Deutschen.
Dein Grossvater?
Der Johann Badist.
Ja.
Aber das war eben eine verzwickte Geschichte. Der Johann Badisch hatte einen Bruder, Konrad. Und der war in Venedig unten und hatte dort ein Hotel. Und er war ein Deutscher. Und der hatte einen Sohn und die hatten das Bad Ragazzo über das Hotel Central. Und ein Sohn von denen hat den Österreicher geheiratet von Sauerbrunn. Und da war noch Österreich-Ungarn. Aber jetzt erzählt er etwas, was du nicht glaubst. Dann hat der Rist hat die Frau von Sauerbrunn geheiratet. Das war eine Töchter von der Hotelfamilie. Und die haben in Donau, Österreich-Ungarn, in Jugoslawien unten, in Ljubljana, haben die das Hotel Union gehabt. Und die haben heute noch ein Album daheim vom Hotel Union mit der Tanzsaal und mit den Aufgängen und mit der Rezeption und dem riesigen Palast hier. Und jetzt hat er das Hotel gehabt, dort unten, der Hans Kehl. Er war lange Küchenchef im Spital. Dem seine Frau ist in Jugoslawien. Und vor etwa 3-4 Jahren war er im Badefunden mit seiner Frau zum Essen. Und duschen und ich sind am Tisch nebenan gehockt. Und als wir gegessen haben, sind wir zusammengehockt und gesagt, wir nehmen noch einen Schlummerbecher. Und danach haben wir so erzählt, wie hast du denn so? Da sagt er, ja, die Töchter will in die Hotellerie gehen. Sie sind eben in Jugoslawien in der Lehre, um die Hotellerie zu machen. Und danach habe ich gesagt, hey, das ist auch noch lustig. Ein Grossonkel von mir hat dort das Hotel Union gehabt. Da sagt er, du glaubst nicht, meine Töchter steht in der Lehre.
Da gibt es nicht. Immer noch, also in dem Fall.
Ja, da gibt es noch. Also ich weiss einfach da, weil ein Onkel von der Familie, ja. Konrad von Hotel Union in Bad Ragaz, der war Diplomat und war im Osten, er war in Ägypten, nach in Südafrika. Und der hat gesagt, alle Diplomaten und Geschäftsleute, die irgendwo in Osten sind, das war immer die erste Etappe in Ljubljana und im Hotel Union hat man übernachtet.
Berichts.
Quasi, also Berichts, ja, so ja, gesehen.
Das ist dein Stammbaum.
Ja, und dann ist nachher dann eben der Konrad in Venedig, ist früher gestorben und der hat 4 Buben gehabt. Und der Badist, der wurde dann da.
Das wäre dein Grossvater?
Mein Onkel. Aha. Onkel-Grossvater. Weil der hat nachher die 4 Buben angenommen von Venedig. Mhm. Dann sind die von Venedig auf Altstädte gekommen und der Badist hat Frau Bucher geheiratet, die hatten eine Mühle im Weidestein. Also da hat es heute noch alte Leute, die sagen, es ist die Mühle. Und in Weidestein gehst du zur linken Seite, zu dem Bach und dann irgendetwas fragt mich, was. Noch ein paar Steine und das war die Ristmühle. Und der Rist, der Johann Badisch, ist ein reicher Mann geworden. Da hatten die Häuser in der Malle gehört. Und nicht Metzgerei Augster, aber von der Helvetia bis du in der Malle Häuser gehört. Und der hat gesagt, jeder Bub kommt von mir ein Haus über. Und mein Grossvater hat eine Bäckerei bekommen. Und dann hatte er eine Drogerie gehabt. Und dann hat er eine Kreditanstalt gegründet. Und dann hat er Kinderheim Bild gekauft und hat es der Kirche geschenkt. Und ja, es ist so. Im Schulhaus, im Kinderheim Bild unten, ist heute noch, also ich weiß nicht, was dort ist. Wo es renoviert kam, da war noch eine grosse Tafel, mit der man reinkam, wo die Keller schräg runtergeht. Und in den oberen Stock war eine hohe Tafel unserem Wohltäter Johann Badist. Aber ich habe den natürlich nicht mehr kennt. Mein Vater war ein 3er-Jahrgang und der Badist ist natürlich schon lange vorher gestorben gewesen, oder? Mhm. Ja, das ist jetzt irgendwie da so.
Das war der Start in dem Fall von deiner Familiengeschichte in Altstädten mit dem Johann Badist.
Ja, da hat mein Vater, mein Grossvater dort hinten, da, weißt, alles da gehört, hinten. Dort, wo es die Gemeinde, der Parkplatz hat, das war ja alles mein Vater. Mhm. Und nachher hat der Vater mir vorne das Geschäft gegeben und den Hinterteil hat er halbiert und den Hinterteil hat mein Bruder, ich habe einen Bruder. Und der ist ein selbstständiger Jurist in Bern, also in Thun. Und der hat den Hinterteil dort hinten. Dann kam die Gemeinde und fragte, ob sie mit dem Bruder könnte den Boden nicht zum Parkplatz machen könnte. Dann hat er da abgetauscht mit einem Stück Boden an der Spitalstrasse oben, neben dem Dr. Hansel mal zu. Und der hat er jetzt bis letztes Jahr hat der Bruder da immer noch gehabt. Und der meinte, ich könnte vielleicht mal wieder auf Altstädte wohnen. Aber er hat zwei Töchter, die beide Familie haben. Eine ist in Bern und eine ist in Oberhofen daheim. Und der hat gesagt, er bleibe dort. Und jetzt hat er da, glaube ich, so viel ich weiß, hat es der Karl Zünd gekauft von der System Zünd. Der Kindergarten, der dort hinten ist, oder? Der war mein Grossvater, im Heinrich. Und weil der dort mit dem Vater, mein Vater hat sich immer geärgert nachher. Und weil der, sein Vater, der Heinrich, mit dem Pfarrer Helg hier gut ausgekommen ist und die alle Platz gesucht haben, um einen Kindergarten zu machen, hat er dem den Kindergarten geschenkt. Weißt du, der Kindergarten war mein Grossvater und der ist jetzt in der katholischen Kirchgemeinde, oder? Mhm. Und der hat er dann geschenkt, also dem Pfarrer Helg verkauft. Also ich habe meint, ich habe irgendwann gekauft, der Lage umeinander, glaube ich, für 11'000 Franken. Hat das eben alles dem gegeben.
Ist das in deiner Familie sowieso normal? Das klingt ja unglaublich grosszügig, oder? Und also das mit dem Verschenken. Ist ja. Da gehört jetzt schon das zweite Mal.
Ja, aber weißt, denen ist irgendwie, denen ist halt irgendwie, sind, also viel ich weiß, hat es da keine Auswüchse in der Familie, sind alle hure fleissig gsi und alle umeinander gesprungen.
Ja.
Und der Johann Badisch hat anscheinend da, wenn er die Frau geheiratet hat, die Bucher von dieser Mühle, ist dann ein erfolgreicher Geschäftsmann gsi dort. Und da einer ist dort die Bäckerlade. Also 1887 ist glaube ich, das erste Mal auf der Gemeinde Bachhofer erwähnt, in der Brandassekurant sind, dass sie in dem Haus ist. Also seit 1887 backen sie denen Brot. Und ich bin jetzt eben der Letzte, wo dort man Brot gebacken hat.
Ja, erzähl von dir, wer bist du? Die kennen die Leute, weil du Brot backst. Und wegen dem Schnauz.
Und wegen dem Schnauz. Ja, also ich bin da natürlich in dem Haus auf die Welt gekommen. Da sind 4 Generationen in dem Haus daheim gsi. Und ich habe eigentlich, unser Vater hat immer gesagt, ihr könnt gehen, wann ihr wollt. Und ich habe dann nach der Sekundarschule zur Altstätte, hat der Vater gesagt, ja, willst du Speck geben und das Geschäft übernehmen? Oder möchtest du lieber studieren gehen? Und dann habe ich nicht gewusst, was ich will. Und dann hat ein Schulkollege von meinem Vater, ist im Kollegen Schweiz da für die Finanzen zuständig gewesen, der Pfarrer Rohner. Und der hat gesagt zu meinem Vater, los, ich behalte bis im Frühling am Platz für den Pius im Kollegen Schweiz, dann kann er, wenn er will, dort allenfalls Matura machen. Und dann bin ich ein Jahr zuerst auf Neuenburg gegangen, in eine Schule. Und dort hat man dann natürlich Französisch reden, von morgen bis am Abend. Und dann war es eine kleine Handelsschule, wir hatten Buchhaltung, Maschinenschreiben, Geschäftsbriefe haben wir geschrieben. Und ja. Dann habe ich das Gefühl, das ist nicht mein Ding, studieren. Da jeden Tag, da von Mais bis um 3 und von 6 bis um 8 im Studium und so. Dann hat mein Vater in Buch so bei der Bäckerei Rainer Konditorei einen Lehrplatz gesucht. Dann bin ich dort für 3 Jahre in die Bäckerlehre auf Buch. Und dann bin ich nach der Lehre heim und habe 2 Jahre daheim geschafft. Jetzt war es aber kurios. Ich habe ja beim Rainer im Buchs eine Konditor-Confiseur gelernt. Daheim haben wir aber eine Bäckerei-Konditorei gehabt. Mhm. Und ich natürlich, wenn ich an meine Zukunft denke, dann wollte ich natürlich Lehrling ausbilden. Aber mit meiner Lehre als Konditor-Confiseur konnte ich auch keinen Bäcker ausbilden. Und dann habe ich. Man sagt immer, man sollte sich selber nicht rühmen. Aber auf das war ich dann noch stolz. Ich habe dann nach diesen 3 Jahren Lehre im Rainer oben die besten Lehrlingsprüfe gemacht vom Kanton. Aber nicht nur von der Beck, von allen Berufen. Und da war noch das Best. Da habe ich mit einer Durchschnittsnote von 1,1 habe ich abgeschlossen. Und der Gewerbeverband von St. Gallen hat mir als Geschenk einen zweitägigen Kurs geschenkt in der Schweizerische Bäckerfachschule Richemont in Luzern. Mhm. Und dann bin ich dort reingegangen, den Kurs, und der hat mich dann begeistert. Ich war aber der Heiden natürlich als Bäcker beim Vater am Arbeiten. Und dann haben wir dort drinnen gefragt, ob ich sie könnte im Richemont innen arbeiten gehen und dort eine Zusatzlehre als Bäcker machen. Dann konnte ich einen Arbeitsvertrag machen Und bin dann ein gutes Jahr zu Luzern in der Schweizerischen Fachschule Richemo habe ich gearbeitet. Zum Teil Konditorei und zum grossen Teil der Bäckerei. Auch an dem, wo ich etwa 24 war, habe ich den Lehrabschluss gemacht mit dem Lehrling vom Kanton Luzern als Bäcker. No. Und dann bin ich nachher heim und habe mich dann nachher interessiert, zum Meisterprüfung zu machen, Berufsprüfung. Und habe mich angemeldet im Richemont für den Kurs. Da kann man dann einen Monat am Stück machen. Dann ist man einfach dort im Hotel in der Fachschule und dann einfach einen Monat lang einfach nur Schule. Und dann hat mich dann nachher die Direktion von der Fachschule hat mich dann im Sommer angefragt, sie würden mir einen Vorschlag machen. Sie hätten im Sommer Probleme mit der Ferienablösung, wobei ich nicht würde, zwei, drei Monate kommen, gehen, arbeiten noch mal rein und Bäckerei machen. Weil die Fachschule hat dort mal für das St. Anna Spital, natürlich für den Eigenbetrieb, Hotel, Restauration, Brötchen gemacht. Und sie würden mir vorschlagen, wenn ich jetzt zwei Monate kommen, gehen, arbeiten, können ich nachher im Richemont auch die Meisterprüfung ablegen, die praktisch, und müssen für das nichts zahlen. Und dann habe ich gefunden, das ist natürlich super. Wenn ich in der Schweizerischen Fachschule Richemont die Meisterprüfung ablege und habe die Räumlichkeiten mit anderen Maschinen, das ist ja dort mal einfach das Maß aller Dinge in der ganzen Schweiz. Heute noch.
Heute noch,
ja. Heute noch. Ja, ja. Da habe ich dort die Meisterprüfung gemacht. Heute hat man auch die Berufsprüfung. Und als ich die hatte, bin ich angefragt worden, die Gewerbeschule für Bäckerlehrlinge war in Buchs. Und dann hat mich nachher die Gewerbeschule Buchs angefragt und dann gesagt, der Lehrer, der Dekoditer bei Schule, das Buchs, der sei krank und falle wahrscheinlich aus. Ob ich nicht will, da oben Schule gehen. Und dann habe ich gesagt, das sei mir eigentlich zu viel eine ganze Woche, weil ich bei meinem Vater auch weiterarbeiten wollte. Und dann hat dann der Junior Rainer, den ich die Lehre gemacht habe, das war der Juniorchef hier, hat mit mir Kontakt aufgenommen und hat gesagt, lass, wenn wir das miteinander machen, machst du die Hälfte vom Pensum und die andere Hälfte mache ich. Und dann bin ich nach ein paar Jahren lang immer Montag, Dienstag, Mittag auf Buchs rauf. Und dann habe ich die Schule gegeben. Einfach Fachkunde, Warenkunde, Berufskunde.
Von Anfang an quasi schon?
Ja, ja. Ich hatte dann alle Jahre, also erst, zweiten, dritten Lehrjahr. Und also musste ich vorbereiten dann auf die Lehrabschlussprüfungen. Und die Schule ist dann nachher auf St. Gallen verlegt worden. Dann hat es nachher zu Buchs aber eigentlich keine Schule mitgegeben. Und dann bin ich natürlich langledig gsi nachher. Ich habe dann 1977 habe ich das Geschäft übernommen von den Eltern. Die Mutter war im Laden weiterhin tätig. Der Vater hat ein Büro gemacht und ich war mit zwei, drei Bäckern in der Backstube hin. Und dann haben wir alle zwei Lehrlinge. Und dann habe ich dann im 85 habe ich Dusche kennengelernt, respektive geheiratet haben wir dann. Ich habe Dusche in der, ja, vorher in der Skiferie kennengelernt, davor so bei einem Kollegen, der dort oben ein Hotel hat. Und dann war die Dusche noch auf Küsnacht am Rigi in einem Hotel am Arbeiten. Und dann habe ich dann gefunden, das ist ein bisschen weit für mich, um hier am Schatz zu sagen. Und dann hat der Rainer zu Buchs, wir immer Kontakt miteinander. Er hat gesagt, er suche auf den Herbst einen Verkäufer in der Konditorei. Dann ist der Dusche jetzt in Buchs eine Wohnung genommen und ist dann auf Buchs raus und ist mir Rainer dort wieder im Verkauf tätig gewesen, als Konditorin. Und das andere Jahr war dann mein siebenfacher Sechser gewesen. Dann haben wir den geheiratet. Dusche ist eine Baslerin, ein Neuenberger. Und seitdem war es natürlich auch super gewesen für das Geschäft. Sie war natürlich eine Top-Geschäftsfrau gewesen, hat mich alle unterstützt. Tag und Nacht und wir haben natürlich viel, wir haben schon viel auf uns genommen jetzt da, bis jetzt, ja, ja, bis wir am Schluss abgehen. Wir haben auf viel verzichtet, auch privat. Wir haben zwar immer das Ventil gehabt, wenn es irgendwie gegangen ist, die Zeit, wo wir uns nehmen können, die haben wir uns auch genommen und haben da alle immer Reisen gemacht. Wir sind viel gereist, wir sind 3-4 Mal in Amerika gewesen, wir haben sogar einmal in Indonesien, unten von Jakarta, sind wir mal mit einem VW-Bus den ganzen Abend abgefahren. Und eine Stunde in Surabaya, und haben den Bus so gerne auf einer Fähre verladen sind, auf die Insel Bali. Dann haben wir jetzt 25 Jahre ein Segelschiff am Bodensee und sind noch segeln gegangen. Und dann haben wir, wie gesagt, nachher haben wir hier angefangen umbauen. Hier rein. Im 86, im 88, im 90 haben wir einen Kaffee umgebaut. Und im 92 hat der Rolf Singer aufgehört als Präsident vom Bäckermeisterverband. Und dann haben sie mich gefragt und das hat mich irgendwie noch gereizt und fasziniert. Da bin ich dann noch nach Menge Jahr Präsident vom Bäckermeisterverband. Da war der Bäckermeisterverein Oberinntal. Und dann habe ich dann noch Experten gemacht, um die Lehrabschlussprüfungen zu machen. Dann habe ich etwa 20 Jahre, 30 Jahre, habe ich Lehrlingsprüfungen abgenommen. Hat der Kanton hat dann auch Leute gesucht, die Expertise machen für Bäckereibetriebe, die sich erst mal Lehrlinge ausbilden. Mhm. Und dann habe ich nachher mit noch mal einem Bäckermeister zusammen mit dem Werner Kuhn von Brunnadern, habe ich für den Kanton noch die Expertise gemacht, ja, für neue Betriebe, die Lehrlinge ausbilden. Und dann hat der Bäckerverband dann die Institution ins Leben gerufen mit Rohprüfungen. Dann hat einfach jeder Kanton jetzt zwei müssen melden. Und das war noch interessant. Der Kanton hatte etwa fünf Sektionen gehabt. St. Gallen, Rintal, Buchs-Wedderberg, Seegaster. Und die haben dann können, der Präsident konnte mit mir Kontakt aufnehmen für eine Brotprüfung. Dann haben wir ein Datum abgemacht. Und dann haben die anonym in der Bäckerei die Bündel gekauft, also Pfundbrot. Und dann haben die da in einem Restaurant oder in einem Saal auf den Tisch hergetan, das Brot. Und dann bin ich dann einmal gekommen. Dann hatte ich meine Formular. Und dann hat man das Brot, das hat man dann bewertet. Nach den Kriterien, wenn man Brot bewertet, da schaut man natürlich Krusten an, Krumen an, Farbe, wie es aufgegangen ist, der Schnitt, wie der Brot geschnitten worden ist, vor allem auch der Geschmack, oder? Wir haben ja die fünf Geschmacksrichtungen: Salz, Süß, Bitter, Sauer und Umami. Umami ist ein japanisches Wort für wohlreichend. Oder? Und mein Brot ist einfach so, du drückst ein Brot und lass, wie es klopft oder knustert. Oder? Und der Bäck klopft da unten her, das Brot zum Lassen, wie der Boden tönt. Weißt, wenn du da drauf klopfst und du klopfst wie eine Orange, ist das nicht so gut. Das sollte schon
ja.
ein bisschen fester tönen. Und dann erst nachher, dann meistens hat die Sektion dann einmal dann ihre Hopfensammlung kam es eben abends. Und dann bin ich einfach zum Essen eingeladen gewesen. Und dann sind die Bäcker dann einfach mit der Frau gekommen zum Nachtessen. Und zum Dessert hat man dann nachher bei diesen Brot, die sind ja noch nie eingekauft worden mit Nummern. Mhm. Und meine Bewertungsformulare haben ja auch nur Nummern gehabt. Und dann hat man einfach zu jedem Brot die Nummern drunter runtergetan. Und dann hat jeder können sein Brot holen und lesen, wenn ich da... Es ist einfach ein Standortsicherung gewesen für die Bäcker. Zum Teil ist man manchmal auch ein bisschen betriebsblind.
Ja.
Weißt du, wenn jemand, das klingt ein bisschen ungeschickt, aber wenn jemand immer etwas falsch macht, merkt er selber gar nicht mehr, dass es einfach falsch ist.
Ja.
Oder? Und dann ist es manchmal nicht schlecht, wenn man eine Fremdmeinung hat. Oder?
Und sind denn die, wo du dann eher ein bisschen kritische Worte verloren hast, sind denn die einmal in die Bäckerei Rist gekommen und haben gerade dein Pfündel auch auseinandergenommen?
Nein, das haben die nicht gemacht. Aber die wollten einfach vor Ort wissen, warum das so ist.
Ja.
Und es hat so gegeben, dass jemand einem gesagt hat, du, ich kann das nicht besser und es ist falsch.
Ja.
Aber wenn du Zeit hast, oder du kannst mir sagen, man muss ich anders machen.
Ah, das ist aber positiv reagiert.
Ja, ja, sehr.
Ja.
Und dann habe ich mir immer gesagt, du schreib mir dein Rezept auf den Zettel, die Leute mal an, du musst dein Rezept ändern. Ich weiß nicht, dein Teig ist viel zu fest, so gibt es gleich ein schlaues Brot. Oder ich gesagt, du, warum nimmst du lauwarmes Wasser? Du musst Kaltwasser nehmen, dann geht er nicht mit warmem Wasser. Da gibt es keinen Teig. Also,
ja, genau.
Oder? Und zum Teil sind natürlich, wie gesagt, die sind zum Teil betriebsblinden auch gewesen.
Woher hast denn du all das Wissen gehabt, das dann vielleicht der nicht hat? Weil, genau, weil du immer wieder...
Es ist natürlich, das Wissen eigentlich natürlich auch nach der Lehre, wo ich natürlich dann nochmal eine Bäckerlehre machte in der Fachschule und nachher so viele Jahre auch als Lehrlingsexperte gegangen bin, dann bin ich natürlich fast im ganzen Kanton und zum Teil Appenzell und Glarus natürlich fast in alle Bäckereien reingekommen. Also,
ja, hast oder,
und dann gesehen. Hat man natürlich auch, je mehr das du siehst, desto breiter das dein Wissen wird. Und das nachher kannst du abwägen, was ist gut, was ist schlecht.
Tun den Öhr untereinander in dem Fall die Rezepte frei zur Verfügung stellen
und ja.
austauschen? Also ja. ist da
also
nicht
eine
Konkurrenz denken?
Nicht. Weil vor allem beim Brot ist ja eigentlich ein Standardrezept, wo einfach Wasser, Mehl, Salz, Hefe.
Ja.
Das ist eigentlich, man sagt einem, das ist das Reinheitsgebot des Bäckers. Salz, Mehl, Hefe, Wasser
ja.
und fertig. Und alles andere, da muss ich jetzt auch noch sagen, das ist vielleicht auch, nicht nur vielleicht, das ist auch ein Teil des Erfolgs, den wir jetzt immer hatten mit unserer Bäckerei. Unsere Bäckerei hat einfach keine Backhilfsmittel gegeben.
Mhm.
Das hat es nicht gegeben. Und es ist eben jetzt schwierig, um so in der Diskussion, ich kann jetzt nicht Grossverteiler schlecht herstellen,
aber.
Muss ich schon noch festhalten, das sind unsere größten Konkurrenten dann waren.
Ja.
Microcoop und dann am Schluss da hier stammt Deli France, Romer Hausbäckerei und alle, wie die alle heissen da. Und da wird natürlich auf so, zum Teil fangen wir auf einem hohen Niveau, wird da Brot und Gebäck hergestellt. Nur muss ich es dort als Bäck einfach schon sagen, dort hat es natürlich jetzt einfach, wenn ich mich bösartig ausdrücke, muss ich sagen, dort hat es einfach die sieben Geigen drin. Und da finde ich als Bäck schade und da tut mir weh, wenn ich schaue, was die für Pulver in so Zeug hier tun. Ich sage jetzt, dort wo so Hausbäckereien sind und so, dort arbeiten die, ich sage jetzt wahrscheinlich okay und gut, das sind gute Bäcker, die dort tätig sind. Aber da, wo nachher in einer Fabrik gemacht wird und über die Tiefkühlanlage läuft, wenn man da die Verpackungsbeschriftungen anschaut, was da alles drin ist, von E-Nummern endlos bis irgendwo hin, selbst in der einfachsten Gebäck, da komme ich als Bäcker natürlich fast ein Vögel über. Mhm. Wenn du nicht Chemiker bist oder Laborant oder für Schluss ein Giftmischer bist, weißt du ja gar nicht, was da alles drin hat. Kannst du gar nicht kaufen, was du willst. Wenn du heute ein Birnenbrot gehst, kaufen irgendwo in einer, bei der Migros oder vielleicht bei wem, musst du mal lesen, was steht alles hinten dort. Von Geschmacksverstärker angefangen, bis irgendwo dort hin. Und eine normale Bäckerei hat da wahrscheinlich gar nicht im Lager. Weil da macht keinen Sinn. Aber da gibt es heute natürlich Chemie. Wenn ich irgendwie so Pulver denke, so Sorbex oder wie die alle heissen, so Feuchthaltemittel, oder? Wenn du heute ein Päckchen Räumli kaufst, ist ja gleich von wem, kannst du auf dem Wernli kaufen. Aber wenn ich da im November kaufen, dann steht nachher dort, da können das nächste Jahr den Oster immer noch essen, sag immer noch frisch. Dann müsst ihr ja irgendwo, müssen sie da oben denken, du, irgendetwas stimmt da nicht ganz. Also wenn du mit Mehl und Butter und irgendetwas und etwas machst, dann muss ja ranzig werden, dann muss ja schlecht werden, dann muss anfangen Schimmel bilden oder irgendetwas. Dann kannst du dich Pülver rein tun, das verhindert Pilzentstehung. Oder du kannst Feuchthaltemittel rein tun, wo irgendeine Mandelmasse 2 Monate lang all feucht bleibt. Oder? Aber es ist einfach Chemie. Ob es da schlecht ist oder nicht, kann ich dir nicht bestimmen. Ja. Aber
erzähl mal noch, oder? Du hast ja vorher so etwas angetönt. Wir mussten ja ein bisschen verzichten, oder, in dieser Zeit. Mhm. Und eben, vielleicht dann noch zurückblickend, wo die Konkurrenz, dann, da hast du in dem Fall auch noch ein bisschen am Rand miterlebt, das Aufkommen von der Migros.
Nein.
Von diesen grossen Konkurrenz. Erstens mal, wie ist denn das Leben? Warum sagst du, man verzichtet? Auf was verzichtest du denn alles, wenn du eine Bäckerei führst?
Also, so und so muss ich sagen, ist natürlich da, dass, das ist mein persönlicher Eindruck, so und so ist natürlich, als eine Top-Beziehung hast in der Familie, mit deiner Frau oder irgendetwas, weil sonst geht das nicht. Weil das ist schon ein Zusammenarbeiten, und zwar Tag und Nacht. Der Mann geht einfach in der Nacht backen. Und die Frau steht von morgen bis am Abend im Laden. die Ansprüche der Kunden werden auch immer grösser, bedingt natürlich sicher auch der Grossverteiler, der das ganze Sortiment und mal das ganze Jahr durchhämmert. Oder? Da kannst du früher um den Berliner Gebäck in der Fasnacht. Heute kommst du das ganze Jahr Berliner rüber. Und wenn das Krämli hat, der Bäck normal Anfang Dezember angefangen, Konfekt zu machen, heute kannst du das ganze Jahr 7 Sorten Konfekt in der Mikro hin und überall oder bei allen anderen natürlich auch kaufen. Und dann ist es natürlich schon so, ich habe natürlich jetzt ein anderes Leben lang, habe ich vom Montag bis mit dem Samstag bin ich in die Nacht, bin ich irgendwo zwischen 11 und 1 in der Nacht aufgestanden. Und zwar praktisch ohne Ausnahme.
6 Mal in der Woche.
Ja. Und da haben wir natürlich schon, unser Privatleben hat eigentlich in dem Sinn, Anführungs- Schlusszeichen, am Abend hat man miteinander zu Nacht gegessen. Wir haben aber den ganzen Tag die Möglichkeit gehabt, zu miteinander kommunizieren. Die Frau war im Laden vorne, ich in der Backstube hinten und wir konnten reden miteinander. Aber Privatleben im Sinn von irgendetwas hat es natürlich den Tag hier nicht gegeben. Am Abend hat man miteinander zu Nacht gegessen. Und dann habe ich gesagt, du, ich gehe schlafen. Ich habe nicht mehr als 3-4 Stunden jetzt schlafen. Dann muss ich aufstehen. Dann habe ich jetzt ein ganzes Leben lang immer und zweimal geschlafen. Einmal vom 9 bis um 12 und einmal vom Mittag um 2 bis am Abend um 6. Mit dem habe ich eine Art gelebt.
Das Leben lang?
Ein Leben lang.
Und zweimal geschlafen,
ja.
Damit du noch kannst du gutes Nachtessen mit
ja.
Der Frau. Oder
so. Ja, ja. Muss ich jetzt aber schon auch noch festhalten, das geht natürlich nur, wenn du auch eine Frau hast, die bereit ist, um das zu machen. Weil es sind viele Ehen gescheitert bei Becken, weil sie einfach daran gescheitert sind, weil die Belastung einfach zu gross ist. Aber eben, du musst jemanden finden, der bereit ist, um das zu machen, weil das ist schon. Mhm. Und wenn du uns etwas abmachen privat, ist für uns nur immer der Samstagabend in Frage. Wenn uns jemand telefoniert und gesagt hat, wir würden da gerne zum Essen einladen, haben wir gesagt, du, den Samstag jetzt, den nächsten Samstag, oder wenn wir jemanden einladen wollen, sind nur die Samstag in Frage gekommen. Und so haben wir zum Teil, haben wir können dann, ich habe natürlich auch immer 5, 6, 7 Bäcker sind immer bei uns jetzt in den letzten paar Jahren. Da konnte ich schon schauen, wenn ich einen guten Backstubenchef hatte, habe ich mal gesagt, du, ich bin mal Montag, Dienstag nicht umeinander, dann ist man am Sonntag, Montag, Dienstag mal irgendwo nebenher gegangen. Aber eben, das war jetzt noch gut gewesen. Ich hatte dort ein Riesenglück gehabt, die letzten 20, 30 Jahre. Wir hatten super, super gute Leute gehabt, wo alle zusammen fleissig waren, auch menschlich gesehen, sind wir immer sehr gut ausgekommen mit allen. Und das sind nicht nur da der Chef und da der Arbeiter, das sind sehr freundschaftliche Verhältnisse auch gewesen. Und immer so ein kleiner Betrieb ist schon darauf angewiesen, dass die Leute lange bei dir bleiben. Weil das ist ja das grösste Kapital, das du hast in einem Betrieb, wenn du gute Mitarbeiter hast.
Das heisst, wenn ich jetzt nach dem Urknall in der Nacht Hunger habe, ist bis jetzt immer Franziska gewesen, wo mir das Fenster aufgetan hat. Auf
genau.
Da ist jetzt Franziska nicht mehr da.
Nein, die ist in Pension gegangen. Oh, sie ist dann ein paar Mal uns nach oben helfen, wenn wir da spezielle Lieferungen hatten, ein bisschen aufwendige. Und jetzt sind dahinter zwei Konditorfrauen, die uns zuschauen. Die eine ist auch schon 2-3 Jahre bei uns. Und die verkaufen auch dort hinten raus.
Die sind instruiert.
Die sind instruiert,
dann machen es gut. Dass es hungrige Gucker gibt, auf das Mal irgendwann am Morgen um 5 Uhr.
Da gibt es immer noch.
Da gibt es immer noch. Sich, ja, da bin ich auch immer noch dabei.
Der Gassenverkauf da ist eigentlich immer noch aktuell.
Und da, ist, da bist du nie in Konflikt gekommen, weil die sind ja dann am Arbeiten gewesen, oder?
Ja, aber da ist eben so mit noch gut gewesen. Das sind immer, wenn du die Szene kennst, das ist immer im hinteren Fenster gewesen, durch die Konditorei. Und in der Backstube vorne, wo er hat, müssen ja beide arbeiten, beide Teile.
Ja.
Aber dort vorne ist dann mehr Rambazamba, wenn man da das Brot einschiessen und warm und alle Öfen voll und kommen da ein paar hundert Kilo Brot zum Ofen raus und heiß und Blech umeinander. Dort wären jetzt die Leute, die am Fenster sind, das ist offen, nicht unbedingt ein willkommen.
Ja.
Gestern bei der Konditorei haben sie noch Zeit gehabt, zum Sandwich füllen und belegte Brötli machen und ich weiss doch, was da dafür für spezielle Wünsche aber keine.
Ja, Gomella hat es aber noch gegeben.
Gomella hat es aber noch gegeben, das weißt du so.
Wie ist die Fasnacht? Sonst ist, du da, dass du am Samstag nicht offen gehabt, bist du dort einmal noch verschont geblieben, ein bisschen, oder?
Also, wir
bist du selber an die Fasnacht?
Also, Ja, also muss ich so sagen, wir haben am Sonntag immer zu gehabt. Mhm. Weil, weißt du, irgendwo ist unser Laden. Wir sind halt schon fleißiger gewesen. Unser Laden ist 40 Jahre lang von morgen um 5:30 bis am Abend um 6:30 jeden Tag 13 Stunden offen gewesen. Jeden Tag.
6 Tage.
Also selbst am Sonntag.
Ja.
Oder? Und das ist eine Belastung. Also, ja. Da ist. Ja, ja, da haben wir noch irgendetwas gemacht. Ich muss sagen, wir haben es immer mit Freude gemacht. Uns ist nie. Da muss ich noch festhalten. Wir haben nie, nie ist bei uns ein Krabbel gewesen. Bei uns hat es eigentlich nie ein U-Wort gegeben, hat nie eine Diskussion gegeben. Du, da können wir doch nicht mehr so und hören wir mal auf. Und wir haben es immer mit Begeisterung gemacht.
Mhm.
Zum Teil haben sicher unsere Mitarbeiter dazu beigetragen, wo wir eigentlich ein tolles Arbeitsklima immer hatten. Ein sehr gutes sogar. Mit unseren Kunden haben wir immer sehr gute Beziehungen gehabt. Zum Teil hat es auch Freundschaften gegeben. Es hat nie Konfliktsituationen gegeben, wo ich sagen musste, du, irgendwie ist mir da nicht wohl an dem Ort. Wir sind mit allen immer gut ausgekommen und wir sind auch geschätzt gewesen und wir haben die anderen geschätzt. Und das war ein wunderbares Gehen und eh gewesen.
Das heisst, du hättest ja, jetzt rein von der Arbeitszeit her, du hast ja wie ein Leben nebendran. Du hättest ja gerne nicht können, wahnsinnig politisch aktiv sein. Weißt du, weil du genau dann am Arbeiten bist, wenn die anderen da in der Schenke im Dreikönig gehockt sind. Oder?
Also, es ist natürlich so gewesen, da muss ich schon auch noch festhalten. Ich habe das Glück, dass ich immer sehr gute Leute in der Backstube hatte. Das klingt jetzt lustig. Wir haben uns immer die Freiheit genommen, um einmal 3-4 Wochen Ferien zu machen. Ja, natürlich, wenn wir Reisen gemacht haben, ich war immer sehr stolz auf meinen Beruf. Das muss ich sagen. Und als ich hergekommen bin, habe ich mich auch immer vorgestellt, ich übertreibe jetzt. Ich konnte von Karibik bis auf Frankreich, von irgendwoher, wenn ich eine Bäckerei gesehen habe, bin ich viel in den Laden hineingegangen und habe gesagt, hallo miteinander, ich bin der Pius von Altstädt, ich bin weg. Ich habe es übertrieben, aber es ist aber echt.
Ich glaube, du wirst so begeistert.
Ja, das habe ich auch gemacht. Und du wirst jetzt lachen. Wir sind jetzt ein paar Mal sind wir alle ins Piemont in die Ferien gegangen. Sind wir privat gewesen, mit einem Freund von uns, der dort das Haus hat. Und jetzt sind wir aber die letzten paar Mal sind wir alle ins gleiche Hotel gegangen. Und dann sind wir dort einmal in Barolo, sind wir dort eine Bäckerei anschauen. Und die machen dort Grisini. Und Grisini, ich nehme an, da kennen die, das sind die Stäbli. Wie in Paris und Frankreich alle da die Baguette kaufen, essen die Italiener einfach. Du kannst in jedes Nobelhotel, kannst in eine Beiz gehen, in die letzte Knille. Da ist einfach am Tisch, hat einfach. So ein Ding, da ist ein Grisini drin und ob du ein Bier, ein Apero, ein Campari oder irgendwo etwas bestellst, wird doch immer ein Stängel Grisini gegessen. Mhm. Und der hat dort eine Bäckerei gehabt mit einer so einer halben Grisini-Fabrik und hat dort Barolo, Barbaresco, Alba, überall haben die Hotel beliefert mit seinen Grisini. Dann haben wir die Bäckerei angeschaut und so. Und das war nur ein netter Mann gewesen. Und dann nachher, an der Weihnacht, habe ich ihm eine Karte geschickt mit einem Foto von unserer Bäckerei und habe ihm da schöne Weihnachten und Neujahr gewünscht. Und dann hat er zurückgeschrieben und hat ihm geschrieben, du, wenn du das nächste Mal in Piemont bist, musst du zu mir kommen, ich will mit dir Grisini machen, ich zeige dir, wie das geht. Dann sind wir ein Jahr später wieder runtergegangen, sind wir zu dem gegangen, dann glaubst du nicht. Die Jacken abgezogen, du warst nebendran. Der mal hinter ihm geredet, dann ist der mit einer Chance gekommen, dass sein Fratelli irgendwo drauf geschrieben ist. Einen Chaps angelegt. Er, die Frau und seine Schwägerin an dieser Grisini-Maschine, die da hat, tak, 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 sind all die Stäbli rausgekommen zum Röller und in die Bleche. Da hat er zwei Stunden geholfen, Grisini machen.
In der Ferie?
Ja, in der Ferie, ja, ja. Geholfen, Grisini machen. Am Schluss ist die Frau gekommen und gesagt, guck, du hast das super gemacht, jetzt kommst du an den Lohn über. Da ist in den Laden rausgegangen und ist mit so einem Wechselglasdöschen gekommen. Da hat es mir zwei Knollen Trüffel gebracht. Mhm. Das war mein Lohn, zwei Trüffelböllchen, die es mir gegeben hat.
Ach so.
Das ist, Und das ist übrigens etwas, also wenn da mal, der heißt übrigens Panetteria dal Forno dei Fratelli Gravero. Da kannst du im Internet, wenn du eingehst, Barolo, Panetteria, dann kommt noch der Fratelli Gravero und dann siehst du dort, wie der Mann Grissini macht. Und dann bin ich auch begeistert.
Ich höre ein bisschen raus, deine ganze Familie ist brutal um mich an, oder? Du erzählst schon von Venedig, Ljubljana, du selber. Ach, nimmst jedes Mal, wenn du ein Zeitfenster hast, entdeckst ein bisschen die Welt. Mhm. Und dann ist ja da eigentlich ein wahnsinniger Kontrast, weil die Bachstube und das Häuschen in Altstädt und da schon seit dem 19. Jahrhundert, das ist ja dann ein unglaublich kleiner. Wie hast du denn das geschafft? Wie hast du das ausgehalten? Weil 6 Tage in der Woche, 13 Stunden am gleichen Ort, so tönst du für mich jetzt gerade nicht.
Ja, das war begeistert. Und ich bin auch begeistert, wieder heimgekommen. Weißt du, ich habe jetzt eine Notiz gemacht, jetzt habe ich von Barolo erzählt. Da. Wir sind einmal in die Karibik segeln gegangen, Tuschi und ich. Da sind wir auf Guadeloupe gekommen. Und in Guadeloupe. Guadeloupe besteht ja aus zwei Teilen, oder? Es ist Grand Terre und Basse Terre, also die beiden Inseln. In der Mitte ist Puerto Pitre, das ist die Hauptstadt, und dort war ich im Hotel. Und dort hatten sie in einem uralten Hurenhaus in einer Bäckerei. Ein grusiger Laden, ein kleiner. Da bin ich mit Dusche in die Dille gegangen und hat der Verkäufer gesagt, du, ich bin in Rispalstedt, die Bäckerei ist da am Beckenland. Dann ist der hintere Säckchen und gesagt, du, da war ein Swiss, ein Boulanger und puh. Dann ist der Säckchen gekommen, dann ist der in der Bachstube hintere, gell. Auch ein Loch gewesen, gell. Also wenn da unsere Lebensmittel kämen, der hätte in einer Viertelstunde alles geschlossen. Und dann habe ich da geplaudert und dann hat er mir gesagt, ich soll ihm etwas zeigen, was wir in der Schweiz machen. Das klingt jetzt unwahrscheinlich. Dann hat er Teig auf dem Tisch, kann zum Brot machen. Dann hat er gesagt, lass, dort wo ich wohne im Canton Segal, das ist da an der Grenze zu Österreich, am Lac de Constance, da Bodensee. Ja, was haben Sie denn dort für eine Spezialität? Da habe ich gesagt, da kennt man St. Gallen Brot, das ist ein rundes Brot. Da habe ich gesagt, das muss man zeigen. Dann habe ich Schoss angelegt. Dann hat der Teig auf dem Tisch, kann ich da 6 so Böllen genommen. Dann hat ihm gezeigt, wie man ein rundes St. Gallen Brot macht. Und dann hat er in den Ofen rein getan. Dann sind wir etwas trinken gegangen. Nach einer Stunde ist der Zettel gekommen. Dann hat er gesagt, schau, das ist St. Gallen Brot. Und dann hat er gesagt, das mache ich jetzt. In Guadeloupe.
In Guadeloupe. Die Pizza vom Rist, oder?
Das ist unglaublich, weißt
du? Hast du noch ein Rezept gehabt, wo du noch, zum Beispiel vom Grossvater, wo es einfach im Rist immer gegeben hat, wo nicht bekannt gsi sind dafür und wo ein Renner gsi sind immer?
Also zwei Sachen sind sicher ein Renner. Eins ist unsere Käsflade. Und der Käsflade ist, also ich würde sagen, der hat man die letzten 50, 60 Jahre ist das Rezept gsi. Mit dem hat schon der Grossvater Flade gemacht. Die Rezepte habe ich umeinander und ich habe geschrieben, den Emmentaler Käse, aber mit der Schrift, die ich euch hier gezeigt habe, kannst du kaum lesen.
Fast eine Keimschrift.
Ja, wo es die Käsefläche gemacht haben. Und das andere ist unsere Berliner. Das ist jetzt auch so eine Sache. Gell? Berliner, das ist jetzt wirklich ein Hammer. Das sind also bessere Berliner als bei uns, gibt es einfach nicht. Und zwar muss ich sagen, was wir machen, macht niemand mehr. Das ist einfach.
Das ist noch das Handwerk, oder?
Das ist Handwerk.
Und viel Know-how
drin. Der macht heute, weißt du, heute gibt es ein Pulver, das heisst Berliner Mix. Geht andere nehmen auch noch. Aber eins ist, glaube ich, Margot oder irgendetwas, was das macht. Und das Berliner Mix, da kannst du, das ist irgendein Pulver. Ich weiß nicht mehr, was genau alles drin ist. Ich weiß, also ich nehme an, hat Trockenhefe drin, hat irgendwie Eigelbpulver drin, hat irgendein Emulgator drin. Ist Mehl und da kannst du einfach Milchpulver jetzt drin, da kannst du einfach Wasser rein leeren und dann kannst du laufen lassen und dann geht der Berliner.
Da tut das Herz weh, oder?
Ja, da könnte ich brüllen, wenn ich das höre. Und wir machen jetzt jeden Tag, auch jetzt natürlich noch, der Dario, der Stob, da machen wir doch einen Vorteig, also wir sagen einen Bullisch. Ein Vorteig, ein Hebel, ist eigentlich ein Teig, der eher ein bisschen fester geführt ist, wo du auch kannst noch netten. Und ein Bullisch ist fast ein Flüssighebel. Wir machen den mit Milch, ein bisschen Hefe, ganz wenig Salz und dann machen wir den Bullisch an Und dann tun wir den in eine Schüssel rein und dann lassen wir den ein paar Stunden aufgehen. Dann geht der Aroma. Und mit dem Bullisch machen wir nachher dann den Berliner Teig. Aber das macht heute niemand mehr. Wenn ich mit Bäcker rede, ich kann Land auf Land ab mit Bäcker reden, also fast niemand mehr, der noch einen Berliner macht mit einem Bullisch. Mhm. Und wenn ich die anderen Berliner anschaue, da, also bei mir sind schon Leute geschrieben, die fahren von Heerbrugg da rauf, gehen Berliner kaufen.
Ja, das glaube ich.
Und die Frau hat der Uschi erzählt, ihre Töchter sind irgendwo im Thurgi unten und hat dort unten in zwei, drei Bäckereien Berliner gebracht. Dann hat sie gesagt, sie gehen mit diesen Berliner zu ihrer Familie dort gehockt. Wenn sie einen Abbiss sieht, hat sie gesagt, jetzt müssen wir eine halbe Stunde warten. Sie hat ins Auto gehockt und sagt, aufgefahren, gehen Berliner holen. Das hat die Frau so erzählt.
Einfach zum zeigen, wie es geht.
Ja. Aber eben, es ist manchmal schwierig, weißt du, Diskussionen, weil wenn du selber der bist, der es macht, ja. Ist es mir ein bisschen ungeschickt, wenn du da selber den Weg rühmst. Aber es ist heute einfach immer so, ja, das, was wir machen.
Berufsethik, dass oder, wir, du halt noch hast.
Ja, dass wir auch bei uns jetzt, der Dario, der hat kein Bachhilfsmittel. Der macht einfach alles eben nach dem Reinheitsgebot. Und wenn ich schaue, was heute die Bäcker als, nicht nur Bäcker, auch vor allem die Grossverteiler, wo man da halt alles über rein tut. Weißt du, wenn es am Alto, wir machen gar nichts in Tiefkühlen. Wir haben null Brot im Tiefkühl. Seit Jahr und Tag, wir haben gar keine Anlage, um Gebäck eingefrieren. Mhm. Die Tiefkühlräume, die wir haben, da haben wir Früchte drin, da hat es Butterblätter drin, zum Teig durieren. Da hat es zum Teil mit Blätterteig, wo keine Hefe hat, hat's einfach, man sagt dem Teigling, hat es einfach Teigling drin, wo man muss nachher abbacken. Aber Brot oder halb, ganz oder gerne backen Zeug, das haben wir nicht. Das ist einfach alter alles frisch.
Das ist klar für dich, oder?
Ja, das ist klar. Da kommt seit 30 Jahren, komme ich zwei Familien von Walzenhausen, alle Wochen einmal vorbei mit einem Haarhassen kaufe ich Brot. Und sage, sie müssen einfach, sie denken da dort oben im Freundeskreis, geben jetzt die wieder weiter. Und die denken sie eingefrieren zum Teil. Und sie wissen einfach, dass sie ganz sicher, dass bei uns nie etwas schon mal im Kühler drin war. Weil zweimal im Kühler ist eben nie gut, oder? Mhm. Oder? Und wenn halt die da professionell über den Kühler machen, dann musst du natürlich, weißt du, dann tut man irgendeinen Pulver rein, dass die Kruste nicht platzt, wenn es zum Tiefkühl rauskommt. Dann hat es ein anderes Pulver drin, dass wenn man es aufbacht, dass die Kruste nicht grosse Risse bekommt. Sonst geht es ja nicht.
Da höre ich raus, da blüht, da leidest du fast schon drunter. Oder?
Ja, wenn ich dann noch Zeug höre, leid ich schon manchmal ein bisschen.
Ich will noch ein bisschen Zahlstätten bleiben.
Ja.
Und zwar, du hast auch noch ein Leben gehabt, bevor du Bäcker warst, als Kind. Oder? Mhm. Kannst du dich da noch an Sachen erinnern? Du bist schon Zahlstätten aufgewachsen. Mhm. Gibt es Sachen, wo dich daran kannst erinnern als Kind, die dich geprägt haben?
Also ich bin im Jahrgang 45.
Mhm. Der zweite Weltkrieg.
Dann bin ich natürlich im 45, bin ich im 60, bin ich natürlich 15 gewesen, oder? Da wäre im 58 bin ich 10, 12 gewesen. Mhm. Da war natürlich noch die Badanstalt draussen gewesen, wo Mann und Frauen trennt, Buben und Mädchen trennt. Also Mädchen und Frauen, andere Dinge haben und Buben und Männer. Andere
Zeiten
zum Ding, das ist ein
Plag.
Ich weiß nicht, wie ich auswählen würde. Das war irgendwie von mir aus vom 8. bis 10. Ich konnte die Buben gehen, vom 10. bis 12. die Männer und vom 12. bis 2. die Mädchen und vom 2. bis 5. die Frauen. Mhm. Und dann, weil meine Eltern ja, der Vater war natürlich in der Bachstube und die Mutter hat im Laden gearbeitet. Dann waren wir zwei Buben. Dann haben wir hier das Gretli Bischof gehabt. Die war von der Säge Bischofin geführt, das Mädchen. Die war eine sehr tolle. Aber das war ein 15-, 16-jähriges Mädchen, das nach der Schule ist dann immer zwei, drei Stunden zu uns kam, gehen uns Buben oder betreuen. Und am Freitag, am Mittwoch, wenn die Schule frei war, sind wir mit dem Gretli einmal baden gegangen. Und weil das Gretli ja 15 war, konnte sie ja nur dann rein, können, wenn Mädchen ihre Stunde hatten. Und wir waren ja da so 7-, 8-, 9-jährige Pföderi, oder? Mhm. Und dann war dort mal ein Badmeister, ein Gehrig. Und dann hat er irgendwie einmal um einen Tag eine schlechte Laune gehabt. Und dann hat er zu dem Glittli gesagt, du darfst die Buben nicht mitnehmen, jetzt sind eigentlich da Mädchen am Baden, nicht Bibli auch. Mhm. Und dann sind das Glittli da mit uns Buben da heimgelaufen, zum Vater ins Büro und hat brüllt und hat gesagt, der Gehrig hat sie wieder heimgeschickt. Sie dürfen mit diesen Bübli da nicht in die Bade rein. Ich weiß nicht, wer dort der Gemeindamme war. Ich weiß einfach, mein Vater hat den Gemeindammen angerührt und gesagt, du, das geht ja nicht. Es sind die Buben, sind da irgendwie bis 6, 7. Und jetzt dürfen die nicht mehr baden rein, weil das Mädchen, das dabei ist, sollte dann mit dem Mädchen baden und nicht mit den Büblen mitbringen. Ja. Und dann hat er gesagt, du musst dem Mädchen sagen, sie soll mit diesen Buben wieder rausgehen. Er läutet jetzt gerade raus, ja, für jetzt könnt ihr baden gehen, dort, wenn die Mädchen baden.
Und wenn du einmal nicht in der Bade warst, hast du vor allem vor dem Haus oder ums Haus herumgespielt. Und du hast mir dort einmal etwas von Rösser erzählt und vom Milchmann, irgendeine Rössergeschichte. Kannst du mir die einmal erzählen?
Wir haben Frischmilch. Wir brauchen heute noch Frischmilch. Wir haben gar keinen Milchpulver im Haus. Dann hat uns der Milchmann mit Milch gebracht. Und der, jetzt bin ich aber nicht sicher, ist der Milchmann Manser oder der Städler, ich meine, es war der Manser, der hat Milch mit dem Ross und dem Wagen umgetan. Der hat vorne ein Ross gehabt und hinten einen Wagen. Und auf dem Wagen oben hatte er so eine flache Ladebühne. Dort hatte er seine Milchdase drauf. Dann ist er da einmal um die Ecke gekommen. Und dann haben alle Leute haben ihre Milchkrüchen in den Briefkästen rein oder von den Häusern in den Eingang hergestellt. Und ein Zettel, wie viel Milch das wollen. Dann ist der Kaden, hat das Ross hier angehalten, dann ist er ausgestiegen, hat der Milch, wie du gesagt hast, 1,5 Liter reingeschöpft, hat das Milchbüchlein geschrieben, am Ende 1,5 Liter. Und wenn er wieder rausgekommen ist mit seinem Kübel, dann ist das Ross, ohne dass er etwas gemacht hat, ist das Ross 10 Meter weitergelaufen bis zum nächsten Haus und hat es selber angehalten. Dann ist das Ross da bei diesen 4-5 Häusern runtergelaufen und wenn es bei uns war, dann ist immer einer von den Becken rausgegangen und hat das Ross immer einen Stock als Brot zum Essen bekommen. Dann hat bei uns einmal 10, 15 Liter Milch im Ausgang rausgeschöpft. Und wenn einmal kein Bäcker ist, das Brot bringen, ist das Ross nicht mehr weitergelaufen. dann hat er mir sogar die Bühne holen und dem Ross erst die Bühne geben, bis es weitergelaufen ist. Das war einfach gewöhnt, wenn er da vor dem Laden steht, gibt es ein Stück Brot zum Essen.
Aber ich stelle mir gleich vor, ihr sind zwei Buben, oder?
Ja.
Die Mutter arbeitet den ganzen Tag im Laden, der Vater ist Bäck und er wohnt hier im Städtchen. Und eben, ihr sind zwei Buben. Mhm. Da habt ihr ja mehr Freiheiten gehabt als wahrscheinlich andere. Das heisst, hat man da dann noch etwas gemerkt? Also, sind ihr etwas Schlawiner gewesen hier in der.
Also, ich muss noch so sagen, wir haben so weit toll gehabt, mein Bruder und ich. Da auf dem Dreikönig war die Familie Lütolf. Mhm. Und dann der Richi und der Theo sind in unserem Richi mit mir in die Schule gegangen, der nachher das Restaurant geführt hat. Das war ein Schulkollege. Und bei denen, der Metzgeräugster, der Paul, war ein Jahr jünger als ich. Und im Eckhaus oben hat die Familie Stadler gewohnt. Also der Karl, jetzt SFS, der Karl, der Pep und Anneli sind dort oben gewohnt. Mit denen haben wir natürlich dann auch immer gespielt, oder? Und dann haben Eichers in der Heidnerstrasse einen grossen Stall gehabt, wo man können spielen konnte. Wir haben hinter dem Haus im Kindergarten hin ist ein grosser Stall gsi, wo wir gebraucht haben zum Spielen. Und dann hat man natürlich untereinander so viel gespielt, weil Vater und Mutter haben natürlich praktisch keine Zeit gehabt für uns. Wir mussten einfach auch die Aufgaben haben wir auch machen irgendwann, oder? Aber so sind wir einfach können da. Und da hat es natürlich auch keinen Autoverkehr gehabt, das können. Umeinander zu springen. Und wenn du denkst, wenn ich 14, 15 war, das war ja vor 1960, da hatten nicht einmal alle Leute ein Auto gehabt.
Nein.
Und so wollten zum Beispiel kein Auto gehabt.
Ja.
Als ich ein Bub war, wir haben viele Jahre haben wir kein Auto gehabt. Wenn wir einen Ausflug machen, ich mit dem Geiserbändi auf Geissauf gefahren, ins Café Scherl einkehren und weil wir daheim eine Bäckerei kennt und keine Konditorei, hat es ja oben alle Mohrenkopf zum Essen gegeben. Oder?
Ah, dann hat es natürlich eben mit Leuten aus und so hat es natürlich noch mehr Kinder gehabt, wo ja. Die Eltern auch eingedeckt waren ja. Mit der Arbeit.
Wir sind also
das stelle ich mir noch schön vor, oder? Und wahrscheinlich alle Läden und alle Leute haben euch kennt hier im Städtchen.
Ja, weißt du, unser Ding hat sich als Bub hat sich eigentlich schon mega das um das Quartier, in Städtchen hinterher, ein bisschen Art weniger gegangen. Ja. Weil als Bub bleibst du dann auch da, wo du bist. Und dann haben wir dahinter natürlich auch Platz gehabt, zum Umspringen auf diesen Plätzen, überall da hinter diesen Häusern. Und das war natürlich toll gewesen. Wir mussten nicht immer auf der Straße bleiben. Wir haben bei euch schon immer dürfen, in den Stall rein. Und dann dort hinein spielen, auch wenn es geregnet hat und so.
Viel Kind heisst auch viel Ideen. Habt ihr am Lauschstreich gespielt?
Ja, Feder gespannt über die Straße durch, wenn die Töffel fahren gekommen sind. Aber was weiß als Bub. Das hat man hier natürlich nicht. Weißt du, dann haben wir einen Federspüler geklaut. Und dann ist man dort, wenn es Friedenvögel runtergeht und beim Metzger Eugster im Stall, hast du einfach einen Feder gespannt. Und dann hast du da ein Röllerli gehabt, dann hat man da so ein Steckli hingetan. Und dann haben wir gesehen, da hinten in der Spitalstraße angekommen mit einem Töffel. Dann ist der andere Spüler auf die andere Seite durchgesprungen und dann hat man das Federli gespannt und dann haben wir den Plausch gehabt. Dann hat das Feder natürlich dann mitgerupft, oder? Mhm. Dann haben wir einen Plausch gehabt, wenn es da das Ding rundum mit tun hat. Am Schluss ist es dann so schnell gegangen, dass es verrupft. Das sind ja, das ist ja nicht gefährlich, es war kein Draht gewesen. Es ist aber, ja, ja.
Reden wir mal noch von deinen Backwaren, die du im Geschäft hast. Erstens hast du sicher selber auch Lieblingsgebäck. Und zweitens hast du sicher auch manchmal Sachen müssen backen, die jetzt nicht alltäglich sind. Ich meine, Kundenwünsche werden ja immer spezieller. Vielleicht hast du auch noch ein paar Geschichten.
Also, ich habe immer gerne Linsenschnitten gehabt. Das war etwas, was ich gerne hatte. Linsenschnitten und vor allem, man darf auch sagen, ich einfach am liebsten Pfannkuchen gehabt. Mit dem war schon konfrontiert. Dabei war es uns gleich. Es ist nicht viel, aber ein paar Mal hat es auch gegeben, dass du zum Teil natürlich auch kuriose Bestellungen bekommen hast. Gell? Und wie es lustig ist, muss man ja, noch festhalten, die meisten Kuriosen sind meistens von Frauen. Also erotische Gebäcke, wo ja, ich weiß nicht recht, wie ich das sagen muss, wenn das aufgenommen wird.
Ja, auch so,
wenn natürlich eine Frau kommt und sagt, sie machen den Polterabend für eine Freundin. Und dann musst du einen Penis machen samt dem Sack unten dran. Und dann musst du auf einen Toten aufmachen und dann hast du nachher irgendwie so, fragt mich was. Und dann haben wir dann, zuerst habe ich dann gedacht, ja, ist ein bisschen schwierig. Ich habe nicht recht gewusst, wie reagiert meine Frau in der Konditorei hin. Da war übrigens noch Francisco noch da. Mhm. Gell? Da hat sie ja schon nicht gewusst. Du, ist das glatt? Oder sagen die, du kommst ans Heich. Die haben da eigentlich, ich sage, ich weiss, Begeisterung. Das war eine Herausforderung, um das zu machen, weißt du? Es hat ja also, hat nichts so im Oral oder mit irgendetwas. Aber das ist eine Herausforderung, wenn du etwas denkst, ja. Machen, oder? Und weißt du, dann hat es Leute, die bringen irgendwie so ein komisches Figürchen da mit. Ich kenne nicht, wie da die Pumuckel und weiß Gott, was alles heisst, da die komische Figürchen, da, die blauen, da mit gelben Ohren und so. Wenn sie natürlich so ein Plastik drin bringen und sagen nachher, sie hätte da gerne als Torte. Weißt du, das ist manchmal nicht so einfach, was denn da manchmal.
Weiter reagieren.
Das müssen wir machen, oder? Und jetzt haben wir mal eine Torte müssen machen, wir haben einen Schubplatz oben drauf mit zwei Gol. Weißt du? Grüne Marzipan, wo der Rasen war, und da aus Schokolade zwei Gol und ein Ball in der Mitte, ein Schubball in der Mitte auf dem Anspielding da.
Da hast du wahrscheinlich immer mehr zugenommen, so Bestellungen, oder? Ein bisschen Individualismus. Dafür hast du auch weniger Bäckereien als früher, oder? Als Konkurrenz, oder wie?
Ja, ich muss sagen, wir haben es hier in Altstädten eigentlich immer super gut gehabt. Wir haben eigentlich alle untereinander immer ein ganz gutes Verhältnis gehabt. Mhm. Nicht der also Konkurrenz, ich habe heute noch mit dem Thomas Gantenbein komme ich super aus. Ich habe es mit dem Hautli drinnen gut gehabt. Ich habe es vorher mit dem Hirscher nebendran, mit dem Hugo, super gehabt. Weißt du, da bist du als Beck noch froh, weil es hat noch einen anderen Hintergrund. Weil wenn du da in der Nacht etwas ausgeht, dann bist du in der Nacht um 12, 1, 2 im Arbeiten. Dann kommt der Zwarlein und sagt, du, ich habe den letzten Pack Hefe geholt. Ja, dort, wo er am Abend gesagt hat, Hefe sind eine leere Schachtel. Oder? Und dann ist natürlich am Hautli oder am Gamtenbein oder Haller oder irgendwann anrufen und sagen, du, kann ich dich auch holen. Und dann bist du schon am Vorteil, wenn du untereinander gut aus.
Wie viele Bäckereien hat es denn früher eine Zahlschritt überhaupt gegeben? Ich kann mich nur noch so ein paar Einzelne erinnern.
Es ist so, ich habe dann jetzt abschreiben von etwas, was ich kaum kann ja lesen. Weil die Unterlagen, die ich noch hatte als Präsident hatte, waren nicht mehr alles intakt. Also, es hat der Baustrasse unten, das ist übrigens heute noch angeschrieben. Wenn man die Baustrasse abfährt, ist oben Spar, ist noch ein älteres Haus, ist angeschrieben, Bäckerei Zellweger. So ein altes Eisen- oder Blechschild, so ein rundes, ist dort mit so einem Erker oder einem Balkon oder etwas. Dort steht noch Zellweger dort. Dann hat es im Kieler und der Bäckerei Büchel gegeben. Von der Schreinerei Papa und Onkel hat in der Klausunne eine Bäckerei gehabt. Restaurant Schlüssel war die Bäckerei Loser, ja, oder? Jahrelang. Dort am Engelplatz ist glaub, heute noch angeschrieben Scheiwiller. Und dann hier einer, wo Haller angeschrieben ist, ist ja der Edster Graf vom Eichberg. Und dort ist noch eine lustige Story. In diesem Haus war ich schon mal eine Bäckerei Meier. Aber da war ich ein Bub. Ich war eine Bäckerei Meier und der Meier hatte drei Rosse. Und der Rossstall war am Kirchenplatz, wo jetzt das Pfarrhaus ist. Ist ein Stall. Okay. Dort hatte der Meier seine drei Rosse. Und der Meier war im Männerchor. Und dann hat es hier jemanden, der im Städtli, also hier Städtli umeinander, immer Schöpfe angezündet hat. Also ein Brandstifter. Oh. Hat immer Schöpfe angezündet. Und dann ist mein Vater, ich glaube, auch im Männerchor gewesen. Dann haben die den Männerchor-Ausflug gemacht. Und das ist irgendwie Samstag, Sonntag, ist da irgendwo in St. Gallen gewesen. Dann hat der Meier gesagt, er gehe nicht mit, er schlafe im Stall unten. Ich habe Angst, wir zünden ihm den Schopf an. Ein paar Wochen später hat man den verwünscht, der angezündet hat. Jetzt war es auch Angst vom Männerchor. Zum selben Tag, wo der andere im Stall geschlafen hat, als man am Stall nicht angezündet hat, waren drei Ross, ist der andere auf St. Gallen. Der Männerchor kam den Alltag gegangen und ich hätte gerne anzünden, weil er gar nicht da war. Ich
hätte gut können mitgehen.
Ja. Dann hat es den Richard gegeben, natürlich, den Bäck dort hinter dem Appenzellerhöfli unten. Da ist ja heute noch ein Art Bäcker, der Laden noch dort. Dann hat es den Bärlocher gegeben, die Züchiger unten von der Baumannkasse gegenüber vom Badhof. Ist jetzt, ich weiß nicht, eine Versicherung drin oder irgendetwas, da bin ich nicht sicher. Dann hat es eine Türzüchiger gegeben, der war jetzt noch angeschrieben gewesen. Bäckerei Tür, Rüchig auf der rechten Seite dort. Da im Anker oben war der Fritschi gewesen. Wo nachher der Sträßli war. Dann war im Bäumli oben die Bäckerei Bischof. Im Ratzfatt, dort war eine Bäckerei, die Bäckerei Bischof. Restaurant Bäumli im ersten Stock und unten war eine Bäckerei Bischof drin. Und dann der Rechsteiner im Hornberg oben. Dann hat es eine Bäckerei Burgermeister gegeben und einen Lehner in der Obergasse, einen Augster im Hinterfast. Und dann der Beck Müller beim Hirscher unten und Möhr. Und der Dörig, der Beck im Mikro hinten, wo jetzt der Augenkönis drin ist, oder der Brillenkönis. Also, das sind etwa 22 oder 23 Bäckereien gewesen. Wenn du mich jetzt fragst, von wo haben die gelebt, dann weiss ich auch nicht. Aber das sind natürlich Einmannbetriebe gewesen, mit 0 Franken Lohn. Haben sehr bescheiden gelebt, natürlich. Die Frau hat Laden und Haushalt gemacht und manchmal haben sie irgendeinen einen kleinen Zusatzverdienst gehabt. Und der Mann hat in der Nacht Bachen und ist nachher mit der Kräze auf dem Rücken mit dem Velo, den ich hier habe gefahren habe, und ein Pfündchen verkauft. Aber das war schon hier.
Etwas, was mich schon lange brennend interessiert, ich habe mal gehört sagen, dass es bei euch hinten einen Giftkeller hat. Ist da etwas dran oder was hat es da auf sich?
Das Haus, wo jetzt der Tattoo drin ist, war vorher eine Drogerie. Früher hat er irgendwie, ich weiß nicht, wie er heißt, Heimbach oder irgendetwas, ich weiß es nicht. Nachher war es Zünd. Und dort hinten wenn der zu hinten im Haus rausgeht, dann kommt er bei unserem Haus zu der hinteren Haustür her. Und dort ist hinten dran ein Job abgebaut an unser Haus. Und dort ist ein Holz da. Und dort geht es so gleiche Stegen an wie ein Gewölbekeller. Und dort drinnen hat, dort unten hat er Zünd. Weißt du, hat man, ich muss jetzt einfach so erzählen, wie ich es in Erinnerung habe. Dort unten hat er Zünd, hat fässerweise Chemikalien gehabt, wo zum Teil die Handwerker und Bauern und da hat man Petrol kaufen, da haben sie Benzin kaufen, da haben sie irgendetwas. Und dann hat fässerweise dort hinten gekommen, die Leute sind nachher da mit Kärntchen und irgendwie in den Laden gekommen. Und dort unten hat er Luther so eben Chemikalien gehabt, zum Teil flüssig, zum Teil in Pulverform. Darum hat man gesagt, das sei ein Giftkeller. Aber nachher haben ja dann die jungen Zünd dort hinten dann einen Partyraum gemacht. Das ist jetzt ja ein Partykeller geworden dann, oder? Die haben dort unten eine Heizung gemacht und haben da gewieselt und die Stegen ein bisschen gemacht. Eine Weile lang hat man sogar als Bar dann noch geführt. Und ich glaube sogar, ich bin nicht sicher, eine, die ich kenne, hat einmal dort unten zweimal an einer Fasnacht, hat sie dort unten gebeizt in dem Giftkeller da. Und jetzt ist, glaube ich, so viel ich weiß, hat mir der jetzige Besitzer hat mir vor ein paar Tagen gesagt, er steht im Moment leer.
Ja, und jetzt habt ihr eigentlich erst gerade euer Geschäft erfolgreich übergeben können. Ist das auch noch ein bisschen mit Emotionen verbunden gewesen, nehme ich an? Oder wie kann man sich so einen Prozess vorstellen?
Also, der Grundgedanke war doch, dass wir das schon als Bäckerei erhalten wollen. Das ist unser, nicht nur kleines, das war ein grosses Anliegen gewesen. Wir haben aber von Anfang an gewusst, dass eine Übergabe oder einen Nachfolger finden, der funktioniert nur, wenn wir mit den jetzigen Angestellten reden, dass unser Nachfolger eigentlich den grössten Teil der jetzigen Leute, die wir haben, übernehmen können. Es sind mit den Teilzeitangestellten sind es etwa 18 Leute im Ganzen. Also grob gesagt sind es 8 in der Bachstube hinten und da vorne 3, 4 hundertprozentig und zusammen sind Teilzeitangestellte. Aber das war von Anfang an klar, das funktioniert nur, oder unser Nachfolger hat nur eine Chance zum Überleben, wenn er kann, mindestens einmal in der ersten Zeit mit den gleichen Leuten weitermacht. Und wir haben auch gewusst, dass der Dario, der es jetzt übernommen hat, ist viele Jahre bei uns auch am Arbeiten war. Und wir hatten viele Gespräche miteinander. Und er hat schon auch die Erkenntnis bekommen und, ich sage mal, unsere Gedanken übernommen, dass wir gesagt haben, wenn du da eine vernünftige Chance haben willst, um langfristig überleben und ein erfolgreiches Geschäft haben, funktioniert es nur, wenn du in dem Stil, wie es wir gemacht haben, Duschi und ich, da weitermachst. Sprich, du solltest das gleiche Rezept und den gleichen Arbeitsablauf behalten und nichts über den Tiefkühl anfangen machen. A, müsst ihr sowieso zuerst Tiefkühlräume haben oder machen lassen. Und B, hast jetzt du einfach den Namen von Herbro bis in die Rüte rauf. Bei dir ist einfach alles frisch und nicht Tiefkühl. Und von dem, da, wo wir produzieren, mit so vielen Leuten in der Produktion, das funktioniert nur, wenn du Leute hast, von hinten fährst, Kriesser, Marbach operiert, ein bisschen auf Balgen haben, sonst kannst du nicht mit so vielen Leuten jeden Tag alle beschäftigen, das geht nicht. Und ein Teil von unseren Leuten ist sicher mal, was Städtli und Umgebung ist, aber ohne, dass es da von den umliegenden Dörfern, die kommen nicht nur wegen uns auf Altstädte, da hat es andere Läden auch, die kommen auf Altstädte. Wenn einem im Hinterforst sagt, ich gehe in die Stadt, dann meint er nicht St. Gallen. Dann meint er Altstädten. Und wenn einem Marbach sagt, wir gehen in die Stadt, ich weiß nicht, wie die kommunizieren miteinander, aber für Marbach ist die Stadt ist Altstädten. Und gut, sie könnten sagen, ich gehe auf Herbruck, aber die kommen nicht nur wegen uns. Mhm. Aber wir profitieren natürlich vom ganzen Geschäftsleben in Altstädten. Darum hängen wir auch ein bisschen dran mit unserem Geschäft, dass wir froh sind, wenn sie dem Städtli möglichst alle Läden hat und möglichst alles abdeckt ist mit einer grossen Vielfalt an Angebot. Weil je grösser das Angebot ist, desto mehr Leute du herziehst. Und sobald du es einschränkst, ist es einfach irgendwie schade. Jetzt habe ich noch eine Frage. Wenn das langsam etwas Ende wäre, darf ich Ihnen noch ein kleines Gedicht aufsagen? Zum Abschluss ein kleines Gedicht. Ihr habt es selber geschrieben. Ein Loblied auf den Beck. Jeder weiß auf dieser Welt, ohne Beck wäre es miesig bestellt. Denn wir wissen, ohne Brot liegt mir Hunger und auch Not. Doch der Beruf ist gern verpönt, weil Junge, die sind jetzt verwöhnt, hocken lieber in der Beiz, aufsteht zur Nacht, das hat keinen Reiz. Drum sollte jeder Achtung haben vor dem Beck, dem guten Mann, wo mit seinen vielen Sachen jeder Kunde tut lustig machen. Manchmal wird's am Sydney schon frisches Brot geholt kommen oder Weckli für den Morgen wird man auch gerade auch noch besorgen. Für den Beck ist es darum klar, aufstehen, weil er frische Ware ist im Laden präsentieren, wenn der Kunde mit, wenn Kunden kommen, geht zu passieren. Weckli, Bürli, Brot und so, alles ist am Morgen da. Und so findet man es noch so frisch auf dem Beck, seinem Ladentisch. Er steht auf zu jeder Zeit, wenn er auch beim Frauli liegt, denn er kennt nur ein Gebot, jedem Kund sein frisches Brot. So muss die Frau auf viel verzichten, wenn er halt seinen Teig richtet. Und darum ist es auch ein Loblied, auch ebenfalls für die Bäckerfrau. Tag für Tag verkauft sie feine Sachen, wo in der Nacht der Mann backen. Für jeden Kunden gibt es Zopf und Brot ganz frisch. Sie weiß, dass sie halt Seele vom Laden ist. Das einzige Tröstli für den Beruf ist, er hat halt Gottes Ruf. Eingeleitet ist er ins Gebet. Hört, wie es dort so steht, so nett. Gib uns unser täglich Brot. Alleweil, nicht nur in Not. Betet jeder gute Christ in der, in der Kirche und am Tisch. Und darum ist der Bäckerberuf, wie schon gesagt, ein Gottesruf. Und es wird als Extralohn reserviert ein Himmelsthron, wo er dann für alle Zeit niemand mehr zur Ruhe austreibt. Kommt jetzt, wir stoßen da auf den Beck, der gute Mann, prosten, wenn wir aber auch ebenfalls der Bäckerfrau.
Das war unser Podcast «Stadtgeschichten». Die Geschichten von Altstädten und vor allem von den Leuten, die hier leben. In unserem Podcast wollen wir Geschichten bewahren und Bilder wachsen lassen von früher. Wir haben noch mehr so Geschichten. Hört rein!